Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 8. Januar und wir sprechen über Donald Trumps gigantischen Aufrüstungsplan und welche Rüstungswerte davon profitieren, endlich positive Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft und wo Tanken am teuersten ist. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Sina Osterholt und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Und wie gestern schon angekündigt, langweilig wird das Jahr 2026 sicher nicht. In der Nacht war US-Präsident Donald Trump ziemlich umtriebig und hat einiges losgetreten, was die Aktienkurse ordentlich bewegte. Vor allem natürlich die Ankündigung, den Rüstungsetat mal schlapp um die Hälfte erhöhen zu wollen, damit die USA ihr, wie er es nannte, Traummilitär bekommen, hat natürlich die großen US-Rüstungsaktien in die Höhe schießen lassen. Nachbörslich Northrop Grumman, Lockheed Martin und Co. stiegen um 7-8%. Alle Details und welche Werte natürlich jetzt noch interessant sind, gibt es gleich in unserer Rubrik im Fokus.
Ja, unter Druck brachte Trump heute Nacht aber die Private Equity Firma Blackstone und alle, die in den USA ihr Geld mit Häusern verdienen. Denn der US-Präsident kündigte an, dass er großen institutionellen Investoren künftig verbieten will, weitere Einfamilienhäuser zu kaufen. Er hofft damit, dass Immobilien so für Verbraucher wieder erschwinglicher werden.
Blackstone verlor in der Nacht rund 6%, weil das Unternehmen unter anderem natürlich auch in Immobilien investiert. Die Ankündigung zog auch die Aktien von Immobilienfirmen wie American Homes for Rent, Invitation Homes und Builders First Source um 5-6% nach unten.
Und abseits der großen politischen Themen fehlte den Börsen heute etwas der Schwung. Der DAX kann seine 25.000 immerhin noch halten, auch wenn am Nachmittag bei plus minus null notiert.
Und auch an den US-Börsen fehlt so ein bisschen die Richtung. Der S&P 500 hat kaum verändert eröffnet. Während der Dow Jones ein neues Rekordhoch markiert, verliert der Nasdaq 0,5%. Neben den Rüstungsaktien legten heute Nachmittag in den USA vor allem die Aktien von Applied Digital kräftig zu, um 5%. Der Tech-Konzern lieferte starke Quartalszahlen. Der Umsatz hat sich dank der hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren schlankweg verdreifacht. Außerdem laufen Verhandlungen mit einem der großen Hyperscaler über neue Projekte, berichtet das Unternehmen. Also da könnte noch mal richtig was gehen.
Ja, und zu den großen Tagesgewinnern in Asien gehörte Samsung Electronics. Südkoreas größtes Unternehmen meldete nämlich für das vierte Quartal eine Verdreifachung des operativen Gewinns auf knapp 14 Milliarden Dollar. Das ist ein neuer Rekordwert. Die hohe Nachfrage nach KI-Servern und auch nach Rechenzentren hat im vergangenen Jahr die Preise für Memory-Chips ziemlich in die Höhe getrieben. Davon hat Samsung massiv profitiert, wie auch Wettbewerber wie SanDisk oder SK Hynix, deren Aktien auch kräftig gestiegen sind.
Auf der Verliererseite standen heute vor allem die britischen Händler wie Tesco und Associate British Foods. Letztere verlor satte 11% nach einer Gewinnwarnung, da sich vor allem die Verkäufe bei der Bekleidungsmarke, so heißt es richtig, Primark, deutlich schwächer entwickelte als gedacht.
Und wo wir gerade bei den Verlierern sind, der Bitcoin rutscht heute zeitweise wieder unter die Marke von $90,000, konnte sich aber die letzten 2 Stunden dann zumindest wieder etwas erholen.
Und dann gab es heute noch ein paar Übernahmeankündigungen. Henkel hat ein Angebot für den US-Haarpflegespezialisten Olaplex unterbreitet. Die Aktie des Herstellers von Shampoos und Spülungen schoss zeitweise um 20% nach oben. Außerdem kauft CrowdStrike das KI-Sicherheitsunternehmen SGNL für $740 Millionen. Und JP Morgan wird der neue Partner für die Apple Card. Bisher hat der Apple auf Goldman Sachs gesetzt.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Das neue Jahr startet deutlich positiver, als das alte Jahr geendet hat. Zumindest bei der Makrolage in Deutschland, wo es im Dezember ja ständig nur Klagen, Warnen und schlechte Daten hier von uns gab.
Jedenfalls legten die Neuaufträge in der deutschen Industrie im November um satte 5,6% zu, so viel wie das ganze Jahr über nicht. Das teilte das Statistische Bundesamt heute mit.
Und dieser Sprung, der kam ziemlich überraschend, denn die von Reuters befragten Volkswirte hatten mit einem Rückgang bei den Aufträgen von 1% gerechnet. Profitieren konnte die Industrie vor allem von der steigenden Nachfrage nach den Rüstungsgütern. Deutliche Anstiege an Aufträgen gab es bei den Metallerzeugnissen um mehr als 20% und auch beim sonstigen Fahrzeugbau, wo Schiffe, Züge und auch Militärfahrzeuge dazugehören.
Gestern haben wir ja noch darüber gesprochen, dass die Inflationsrate in der Eurozone endlich auf dem Zielwert von 2,0% angekommen ist. Die Verbraucher in Europa scheinen diesen Teuerungsbraten aber doch noch nicht so richtig zu trauen. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank rechnen die Menschen in Europa für dieses Jahr im Mittel mit einer Teuerungsrate von 2,8%, also wieder deutlich über der aktuellen Lage. Auf 3-Jahres-Sicht rechnen die Befragten sogar mit einer Teuerungsrate von 2,5%.
Sollte die Inflation tatsächlich wieder etwas stärker zulegen, wären damit zumindest Zinserhöhungen eher wieder vom Tisch. Viele Volkswirte rechnen im Euroraum eher damit, dass der nächste Zinsschritt der EZB nach oben gehen wird. Auch Ratsmitglied Isabel Schnabel erklärte in einem Interview im Dezember, dass sie sich mit dieser Prognose recht wohlfühle. Aber mit einem Anziehen der Inflation sollte das kein Thema sein.
Die Welt investiert wie verrückt in KI, egal ob Tech-Konzerne in den Ausbau von Rechenzentren oder Unternehmen natürlich in die Entwicklung von Modellen fürs eigene Geschäft. Nur einer mag da irgendwie nicht so richtig mitmachen, nämlich der deutsche Mittelstand. Während die Gesamtwirtschaft im letzten Jahr die KI-Investitionen erhöhte, haben kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland ihre Ausgaben in KI tatsächlich gesenkt. Das geht aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Horvath hervor.
Nur noch 0,35% ihres Umsatzes gaben die Mittelständler im vergangenen Jahr für KI-Investitionen aus. Im Jahr davor waren es noch 0,41%. Insgesamt haben deutsche Unternehmen ihre KI-Ausgaben auf 0,5% des Umsatzes erhöht. Damit riskieren die Unternehmen natürlich, von der Konkurrenz im Ausland abgehängt zu werden.
Als größtes Hemmnis neben den geopolitischen Krisen nannten die Unternehmen die Risiken beim Datenschutz. Da es nicht genug europäische KI-Anbieter gibt, ist ihnen das Risiko zu groß, europäische Datenschutzregeln nicht einhalten zu können. 3 von 4 Unternehmen nannten das als Grund für geringere Investitionen.
In den USA kann Donald Trump durch die Zölle einen Etappensieg feiern. Das US-Handelsbilanzdefizit der größten Volkswirtschaft der Welt, das Trumps ja ein großes Dorn im Auge war und weswegen er die ganzen Zölle überhaupt einführte, sinkt weiter. Im Oktober lag das Handelsdefizit bei $29 Milliarden nach $48 Milliarden im Vormonat. Während die Exporte der USA um 2,6% stiegen, sanken die Einfuhren um 3,2%.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Trump hat es schon wieder getan. Ein einziger Post in den sozialen Netzwerken und schon geraten die globalen Aktienmärkte in Bewegung. Oder besser gesagt, auf eine echte Achterbahnfahrt.
Man kennt es so langsam. Inzwischen hat sich irgendwie dran gewöhnt. Kaum meldet sich Donald Trump zu Wort, reagieren die Börsen. Diesmal hat es vor allem einen Sektor erwischt, der ohnehin natürlich stark unter Beobachtung im Moment steht, die Rüstungsindustrie.
Der Auslöser war eine ziemlich große Ankündigung. Trump will nämlich den Verteidigungshaushalt der USA bis 2027 auf 1,5 Billionen Dollar anheben. Das ist nicht nur viel Geld, das ist ein historischer Rekord.
Und man muss sich das also mal so richtig vorstellen, das sind 500 Milliarden, also sprich eine halbe Billion mehr als bisher geplant. Trump sagt, das sei nötig, um die USA in unruhigen und gefährlichen Zeiten zu schützen und um das, wie er es nennt, Traummilitär aufzubauen.
Finanziert werden soll das unter anderem durch Einnahmen aus einer Zollpolitik, also höhere Zölle, mehr Geld im Staatshaushalt, zumindest nach Trumps Rechnung.
Spannend wurde es aber vor allem, weil Trump gleichzeitig den großen US-Rüstungskonzern ordentlich gedroht hat. Anders kennt man es von ihm nicht. Seine Botschaft war klar, wer weiter Dividenden zahlt oder Aktien zurückkauft, statt in Fabriken und Forschung zu investieren, könnte künftig leer ausgehen.
Und das kam an der Börse natürlich gar nicht gut an. Die Aktien von den US-Rüstungskonzernen sind erstmal kräftig gefallen. Anleger hatten plötzlich Angst vor staatlichen Eingriffen und auch vor weniger unternehmerischer Freiheit.
Das allerdings währte nur kurz, denn nur ein paar Stunden später ging schon wieder alles grimmig kräftig nach oben, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Der gesamte Rüstungssektor legte zu, als wäre nichts gewesen.
Das zeigt ziemlich gut, wie nervös und gleichzeitig wie erwartungsvoll der Markt gerade ist. Viele fragen sich, stehen wir am Anfang eines neuen Rüstungssuperzyklus?
Viele Experten sagen, natürlich ja, und der Grund dafür liegt nicht natürlich nur in den USA, sondern mit einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Weltpolitik.
Trump beruft sich dabei auf die sogenannte Monroe-Doktrin. Die ist über 200 Jahre alt und besagt im Kern, die USA beanspruchen die Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre, also vor allem in Nord- und Lateinamerika.
Klingt erstmal nach Geschichtsunterricht, hat aber ganz konkrete Folgen. In der neuen Sicherheitsstrategie der USA steht nämlich ganz offen, dass man diese Doktrin wieder durchsetzen will, notfalls mit militärischer Macht.
Und der Verteidigungsminister Hegseth hat das nochmal bekräftigt. Er sagte, Trump werde 2026 für Dominanz und Abschreckung im Einflussbereich der USA sorgen.
Klingt irgendwie alles anders, als das von Trump so die letzten Jahre zu hören war. Aber übersetzt heißt das, die USA konzentrieren sich stärker auf ihr eigenes Einflussgebiet und ziehen sich aus anderen Regionen teilweise zurück.
Für Europa ist das keine gute Nachricht, denn das bedeutet im Zweifel weniger Rückhalt durch die USA, weniger Bedeutung für Bündnisse wie die NATO.
Und es heißt natürlich auch, Europa muss sich selber verteidigen. Darüber reden wir ja jetzt seit quasi einem Jahr durchgängig. Und genau das führt natürlich zur Aufrüstung, ob man das jetzt politisch will oder eben nicht.
Ja, wir steuern also auf eine Welt zu, in der militärische Macht wieder offen eingesetzt wird, um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.
Und genau diese Erwartungen treibt die Rüstungsindustrie weltweit an. Europa rüstet auf, Asien rüstet auf und eben jetzt auch die USA noch mehr, als sie es sowieso schon tun.
Und für den Rüstungssektor bedeutet das, die kurze Phase der Hoffnung auf Entspannung, etwa durch ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine, die ist natürlich erstmal vorbei.
Stattdessen rechnen viele mit jahrelang hohen Rüstungsausgaben. Manche Analysten sprechen jetzt sogar von einem Rückenwind für ein ganzes Jahrzehnt.
Ja, und dann sind da noch die großen Konzerne wie Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman oder L3 Harris. Die könnten davon ziemlich stark profitieren, zum Beispiel durch Projekte wie den geplanten Raketenabwehrschirm Golden Dome.
Aber es gibt natürlich auch Risiken. Trump greift zunehmend direkt in Unternehmen ein. Dividenden werden eingeschränkt, Aktienrückkäufe verboten, Managergehälter gedeckelt. Das sind so ganz neue Töne, die man in den USA so bisher noch nicht kannte.
Und für Anleger heißt das dann, dass es natürlich hohe Chancen gibt, aber auch eine politische Unsicherheit. Deshalb raten einige Experten dazu, nicht alles nur auf US-Unternehmen zu setzen, was wir ja auch schon immer wieder plädieren.
Interessant könnten natürlich auch Rüstungsfirmen in Asien sein oder eben natürlich auch breit gestreute ETFs, die den Verteidigungssektor im indopazifischen Raum abdecken.
Und auch Europa rückt wieder stärker in den Fokus. Unternehmen wie Rheinmetall, BAE Systems oder Leonardo, die gelten als ziemlich gut positioniert, auch weil sie teilweise stark in den USA engagiert sind.
Also unterm Strich kann man sagen, der Rüstungssuperzyklus ist nicht vorbei. Im Gegenteil, er könnte gerade erst anfangen.
Ob man in diesen Sektor investieren möchte, ist natürlich am Ende nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine moralische Frage.
Ja, Definitiv, aber man muss natürlich auch feststellen, die Welt ordnet sich irgendwie gerade neu. Das erleben wir ja nicht erst seit jetzt im Jahresbeginn, sondern im vergangenen Jahr schon. Und die Rüstungsindustrie spielt natürlich dabei eine Schlüsselrolle.
Kassensturz. Alles, was wichtig ist für dein Geld.
Heute geht's um ein Thema, das uns beide als Pendler mit dem Auto besonders betrifft. Benzinpreise. Und ihr werdet überrascht sein, wo man letztes Jahr am tiefsten in die Tasche greifen musste. Spoiler, nicht unbedingt da, wo man es vermutet hätte.
Die Menschen nämlich in Südostbayern und in der Grenzregion zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zahlten für beispielsweise Super E5 im Schnitt 1,78 bis 1,79 pro Liter.
Ja, und zum Vergleich, im Berliner Norden lag der Durchschnitt bei nur 1,70 bis 1,71 Euro, also fast 8 Cent weniger. Das summiert sich natürlich, wenn man viel fährt, so wie wir.
Allerdings, ja, das machen die Berliner schon wieder ziemlich geschickt. Interessant ist allerdings natürlich auch, wie das Bundeskartellamt die Preise berechnet. Sie schauen sich die Postleitzahlenbereiche an, also Gegenden, deren Postleitzahlen mit denselben zwei Zahlen beginnt. Die teuersten waren 8,3 und 3,8, die günstigsten 1,3.
Was mich da aber etwas überrascht hat, Südostbayern ist teurer, obwohl es direkt an Österreich grenzt. Und dort kostet Benzin ja deutlich weniger in Österreich. Man könnte denken, dass das die Preise irgendwie beeinflusst.
Tja, ganz so einfach ist es offensichtlich nicht. Und vor allem sind die Österreicher ja auch einigermaßen clever. Das weiß ich, weil ich auch in der Nähe der österreichischen Grenze mittlerweile wohne. Und da sind die Preise relativ hoch. Man muss relativ weit ins Land reinfahren, um wirklich günstiger zu tanken. Und innerhalb Deutschlands kann es richtig nah beieinander teure und günstige Regionen geben. Das wusste ich so auch nicht. Zum Beispiel nämlich in Berlin selbst ist nicht gerade billig, drumherum aber schon. Und in Bayern gibt es auch relativ günstige Ecken, wie zum Beispiel Schwaben oder Teile Frankens. Also Regionen, man möchte nicht böse sein, in denen man nicht wohnen möchte.
Ja, tendenziell sind die Preise im Westen eher niedriger. Klar, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel der äußerste Südwesten rund um Trier, Frankfurt und auch westlich von Köln. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen oder auch Brandenburg muss man dagegen etwas tiefer in die Tasche greifen.
Aber das sind natürlich alles nur Durchschnittswerte. Auch in teuren Regionen gibt's günstige Tankstellen und natürlich auch andersrum.
Und ich habe noch einen richtig guten Tipp von mir als Sparfuchs, den ich als Pendlerin gerne nutze. Schaut auf die Tageszeit. Tankstellen ändern nämlich 22 Mal am Tag ihre Preise. Das ist so viel wie nie zuvor. Und das sollte man wirklich nutzen. Laut ADAC tankt man abends am günstigsten und morgens eher teuer. Deshalb tanke ich immer abends.
Da ist es also wie mit dem Fahren, vorausschauend unterwegs sein. Ich bin da meistens nämlich ziemlich zu faul. Also Leute, denkt dran, Timing ist ein gutes Mittel, um echtes Geld zu sparen. Anders als das an der Börse manchmal der Fall ist. Wer clever tankt, merkt das nämlich schnell im Geldbeutel.
Die Zahl des Tages.
Ja, die ist eine gute Nachricht zum Schluss. Und zwar 3568. So viele neue Startups entstanden im vergangenen Jahr. Trotz aller Bürokratie, den Wachstumssorgen und auch den hohen Steuern in Deutschland wurden so viele Jungunternehmen auf den Weg gebracht wie noch nie. Das meldete der Deutsche Startup-Verband.
Und im Vergleich zu 2024 stieg die Zahl der Neugründungen um fast ein Drittel. Die meisten Startups entstanden übrigens, das ist nicht ganz überraschend, in Bayern, gefolgt von NRW und dann kommt auch schon die Hauptstadt Berlin. Mehr Mut wagen, damit richtig was vorangeht, trotz allem, was man so über Deutschland meckern und kritisieren kann und muss. Ich würde sagen, das ist doch mal das Motto für dieses Jahr, Sina, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, und mit diesen hoffnungsfrohen Worten wollen wir euch in den Abend verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer nicht vergessen, diesen Podcast gerne liken, teilen und abonnieren und auch einen Kommentar hinterlassen. Wer Fragen hat, darf uns gerne eine E-Mail schreiben an missionmoney@focus-money.de. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.
Bis morgen.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.